einen schönen, wunderschönen Nachmittag von meiner Seite aus. Ich bin Lionel Bendobal, ein Pastor von Kirche am Start, und ich bin hier heute, um mit euch weiter in unserer Themenreihe zu machen. Eine Themenreihe, die wir schon vor 2 Gottesdiensten angefangen haben, über die Bedeutung von Kirche. Und zwar wollen wir hier erkennen, worum es geht bei Kirche, dass Kirche vielleicht anders ist, als was man von Kirche normalerweise kennt, weiß oder wahrnimmt. Das hat wenig mit dem Gebäude, es hat wenig mit dem Musik, auch wenn es ganz toll war wie heute. Es hat auch wenig mit dem Redekunst oder Nicht-Redekunst von dem, der spricht, zu tun. Kirche hat mit 4 Elementen zu tun. Wenn wir genauer gucken in die Bibel, es hat damit zu tun, dass ihre Botschaft rüberkommt, die Botschaft, die sie anvertraut worden ist. Das haben wir vor 2 Wochen gesehen. Letzte Woche haben wir gesehen, Kirche ist ein Ort, wo Gebet gelebt wird, Beziehung zu Gott gelebt wird. Und heute wollen wir darüber sprechen, dass Kirche der Ort ist, wo das Brot gebrochen wird. Das ist, was wir immer in der Bibel sehen. Sie brachen das Brot zusammen. Das bedeutet, ich werde über das, was da steht, heute erzählen, nämlich das Abendmahl, das sogenannte Mahl des Herrn. Was hat das mit Kirche zu tun? Wieso ist es so wichtig? Und wie können wir damit klarkommen heute? Kirche ist das Ort, wo das Brot gebrochen wird. Und mein Thema heißt, hier hat jeder seinen Platz. Hier hat jeder seinen Platz. Ehrlich gesagt, dieses Thema könnte jeden Verein nehmen, der mal cool sein will. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gab eine Werbung, das müsste bei der WM 2006 sein. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil Kamerun nicht dabei war und ich war gar nicht konzentriert drauf. Aber es gab so eine Werbung, die hieß, wir sind 82 Millionen, wir sind Deutschland. Der Oli Kahn war auch dabei, das wollte ich mal so am Ende gesehen haben. Wir sind Deutschland. Und es ging darum zu sehen, wie bunt dieses Land ist, darum zu sagen, eigentlich hat jeder hier, egal was seine Herkunft ist, egal wie er ist, hallo, egal woran er glaubt, jeder hat seinen Platz in Deutschland. Jeder ist hier herzlich willkommen. Die Frage für uns natürlich als Kirche wäre zu sagen, wenn das ungefähr jeder sagen kann, wenn wir unsere Gesellschaft eigentlich eine Gesellschaft sein will, wo jeder seinen Platz hat und jeder willkommen ist, was hat das eigentlich besonders im christlichen Glauben? Wieso wollen wir das so betonen? Weil wir versuchen, auch cool zu sein oder einen guten Motto zu haben? Ich denke, das ist viel komplexer als das. Es hat mit diesem Brotbrechen zu tun. Das sagen will, hier hat jeder seinen Platz. Und der beste Weg, es zu lernen, zu verstehen, was damit gemeint ist, ist, wir wollen uns eine Gemeinde mal anschauen, die das gar nichts kapiert hat. Die das Gegenteil gemacht hat von dem, was wir hier meinen. Und daraus lernen, wie meinen wir das. Und deswegen lade ich euch, in den Bibeln zu gehen, auf die Seite 836, wenn ihr so eine habt, in eurer Nähe. Wenn ihr sie nicht habt, dann werde ich es vorlesen. Das ist in 1. Korinther Kapitel 11. In 1. Korinther Kapitel 11, ich werde von Vers 17 bis 34 mal vorlesen. 1. Korinther 11, 17 bis 34. Da schreibt hier eine Gemeindeleiter, eine frühe Gemeindeleiter zu einer Gemeinde in der Stadt Korinth, in Griechenland. Und er sagt denen Folgendes. Wenn ich schon einmal Anweisungen gebe, ich kann es nicht loben, dass eure Gemeindeversammlungen den Aufbau der Gemeinde nicht fördern, sondern beeinträchtigen. Erstens wurde mir berichtet, dass es unter euch Spaltungen gibt, wenn ihr zusammenkommt. Ich glaube, dass dies mindestens teilweise zutrifft. Es muss ja auch zur Spaltung unter euch kommen, damit offenbar wird, wer sich bei euch im Glauben bewährt. Jetzt kommt der Punkt mit dem Brotbrechen. Wenn ihr zusammenkommt, feiert ihr in Wirklichkeit gar nicht das Mahl des Herrn.
Denn bevor das gemeinsame Mahl beginnt, dann fangen die Anwesenden schon einmal an zu essen, was sie mitgebracht haben. Und wenn dann die später kommenden hungrig eintreffen, sind die Ersten schon betrunken. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die unter euch beschämen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ich nämlich habe als Überlieferung, die vom Herrn kommt, empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Jetzt sagt Paulus weiter. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Kelch ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot isst und von diesem Kelch trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Wer aber auf unwürdige Weise das Brot des Herrn isst und von seinem Becher trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Darum sollt ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und von dem Becher trinkt. Denn wenn ihr esst und trinkt, ohne Rücksicht darauf, dass ihr es mit dem Leib des Herrn zu tun habt, zieht ihr euch durch euer Essen und Trinken Gottes Strafgericht zu. Das ist ja auch der Grund, weshalb viele von euch schwach und krank sind. Und nicht wenige sind sogar gestorben. Wenn wir uns selbst zur Rechenschaft ziehen würden, müsste der Herr uns nicht auf diese Weise richten. Wenn er es aber tut, dann geschieht es, um uns zurechtzuweisen, damit wir nicht im letzten Gericht zusammen mit der ungläubigen Welt verurteilt werden. Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr also zusammenkommt, um das Mahl des Herrn zu feiern, dann wartet aufeinander. Wer zu großem Hunger hat, soll vorher zu Hause essen. Sonst bringt eure Versammlungen euch nur Bestrafungen ein. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Ein ziemlich langes Abschnitt über Essen und über welche Probleme es beim Essen gegeben hat. Es geht hier darum zu verstehen, dass jeder von uns seinen Platz in Gottes Kirche hat. Und was hat es mit dem Mahl des Herrn zu tun? Ich denke, vier wesentliche Sachen will uns dieser Text beibringen, will uns dieser Text sagen, wenn es um dieses Thema geht. Das Erste, was diesen Text, diesen langen Text sagt, ist, wir sind eins, und zwar nicht nur im Geist. Wir, Gemeinde, Kirche, ist ein Ort, wo wir Einheit haben, und zwar nicht nur irgendwo im Geist. Wisst ihr, wenn du in dieser Gemeinde damals gekommen wäre und diesen Christen gefragt hätte, gibt es unter euch Unterschiede? Seid ihr zersplittert? Habt ihr miteinander wenig zu tun? Dann hätten sie nicht gesagt nein. Sie hätten gesagt, natürlich sind wir eins. Wir sind nicht gesplitten. Wir haben Meinungsunterschiede vielleicht, aber wir sind eins. Aber etwas in diesem Text, das sagt, spricht über das Gegenteil. Und es ist das, was hier beschrieben wurde als das Mahl des Herrn. Es steht hier, wenn sie zum Mahl des Herrn kommen, dann essen einige das Essen, was sie gebracht haben, vorweg und die anderen kommen und es gibt nichts mehr zum Essen. Eigentlich, um das gut zu verstehen, willst du verstehen, wie das Mahl des Herrn damals gefeiert wurde? Heute haben wir hier nur ein Brot und ein Kelch und irgendwann nach dem Gottesdienst werde ich das teilen und wir werden alle davon essen. Aber damals war es ein richtiges Mahlzeit. Jeder kam mit dem, was er hatte, zusätzlich zu diesem Brot und zu diesem Kelch und man hat zusammen gegessen und irgendwann mitten in der Mahlzeit hat man das Brot und vom Kelch zusammen getrunken. Und dieses ganze Feiern nannte man das Mahl des Herrn. Das hat man jeden Gottesdienst neu gemacht. Und das Problem hier in Korinth ist, Leute kommen, sie haben etwas gebracht und ich habe dann meine Steaks gebracht
und du hast irgendwas anderes gebracht und ich sorge dafür, dass ich mein Steak schnell esse, bevor du das bekommst. Nun, für uns scheint es sehr unlogisch. Damals war es ganz normal. Besonders zwischen Reichen und Armen. Im Römischen Reich, wenn Leute unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten zusammensitzen würden, würden sie nicht dasselbe essen. Den Reich hätte eine Portion, was zeigt, dass er reich ist. Den Armen hätte eine Portion, was zeigt, was er nicht hat. Niemand hätte darüber eine Revolution geschaffen. Es war normal. Genauso wie in Afrika die Kinder kein Fleisch essen, nur der Vater. Das ist, keiner von uns Kind wird da rebellieren, weil das Fleisch gehört ja nicht. Also bei mir war das so, Amika hast du was anderes. Also, es war einfach anders. Das größte Stück war nicht bei mir, für mich halt. Ne? Und zwei Stück auf gar keinen Fall. Aber dann hast du das ein bisschen anders hier. Die sagen, ich bringe mein Essen. Weil du das anders machst, dann isst du nicht davon. Und Paulus sagt, wie meint ihr, dass ihr eins seid? Ihr lebt auch genauso untereinander wie vorher. Ihr seid zwar eins im Geist, aber an eurem Benehmen zueinander hat sich immer noch nicht geändert. Ihr lebt, wie eure Gesellschaft es euch beigebracht haben. Die Reichen essen was anderes, als was die Armen essen. Und es ist für euch total normal und ihr kommt nicht zu der Idee, dass es falsch sein könnte. Frauen haben anders als Männer gehabt. Kinder waren anders als Erwachsene. Und das Evangelium wollte sagen, nee, wir sind alle eins in Christus. Also Sklaven und Nicht-Sklaven essen das Gleiche. Deswegen steht auch da, wieso macht ihr das? Wollt ihr die beschämen, die nichts haben? Weil normalerweise ist es dann so gelaufen, wenn die Reichen ganz viel gebracht haben und nur das gegessen haben, weißt du, was dann für die Armen geblieben ist? Das Brot und das Wein. Das ist das, was sie dann genommen haben, das Abendmahl, während sie anderen was anderes hatten. Wisst ihr, diesen Text, hier will Paulus stark kritisieren, wir sollen eins sein. Nicht wie die Korinther, die meinen, wir sind zwar eins im Geist, aber wenn das wahr ist, dann wird es über das hinausgehen, was unsere Gesellschaft kennt. Ist es nicht so, dass wir sind zwar eins, aber wir wissen es einfach aus unserer Gesellschaft, wir haben nicht unbedingt die Freunde, die nicht in dieselbe Einkommenkategorie sind? Ist es nicht so, dass wir eins sind, aber wir haben den Sonderdraht zu denen, die in dieselbe Art, Move, Trend leben und zu den anderen nicht so sehr? Ist es nicht so, dass wir eins kommen können, Versammlungen haben können, aber trotzdem nicht so einfach unter der Woche untereinander, miteinander hängen würden, wenn wir nicht den Draht derselben gesellschaftlichen Schiene? Paulus sagt im Grunde genommen, wenn wir eins sein, das nicht durchbricht, was die Gesellschaft beigebracht hat, dann ist das nicht passiert. Es ist genauso wie wir beim Alkohol. Und sie reichen immer wie vorher und die Armen reichen vorher. Das bringt zu dem zweiten Punkt. Weil Paulus will sagen, das ist eben das Problem, weil das Mahl des Herrn, was wir hier essen, schafft eigentlich wahre Einheit. Dieses Mahl schafft eigentlich wahre Einheit. Und zwar, das ist das, was Paulus erklärt die ganze Zeit, als er an den Worten von Jesus wieder denkt. Er sagt, in der Nacht, als der Herr verraten wurde, er nahm das Brot, er dankte darüber, er sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wurde. Verstehst du das? Für euch, nicht für dich. Ne? Für euch gegeben wurde. Jedes Mal, wenn ihr es zu euch nehmt, erinnert euch an, was ich für euch getan habe. Und dann sagt er, das Wein ist mein Blut, der für euch gegeben wurde. Jedes Mal, wenn ihr es zu euch nehmt, erinnert euch, an was ich für euch getan habe. Das heißt, Paulus will sagen, das Mahl der Herrn ist eine Erinnerung an Jesus Leib und Blut, die er für uns gegeben hat. Und was bedeutet das? Woran erinnern wir uns? Beim Leib Christi. Eigentlich das wissen wir, dass das Brot steht für sein Leib, der gestorben ist, weil Jesus wurde gekreuzigt für uns Menschen, aber der auch verstanden ist, der den Tod besiegt hat. Und wenn ihr das
Brot zu uns nehmen, sein Leib zu uns nehmen, ist es für uns eine Verheißung. Nämlich, dass unser Leib auch irgendwann auferstehen wird. Wenn wir das Leib Jesu zu uns nehmen, dann wissen wir, das, was mit ihm passiert ist, wird uns auch passieren. Und deswegen haben Christen eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Weil Jesu Leib aus dem Tod zurückgekommen ist und wir sind mit ihm verbunden in diesem Leib. Dasselbe passiert mit dem Blut. Weißt du, es gibt so einen Spruch, man sagt, Blut ist dicker wie Wasser. Und dieser Spruch will eigentlich ausdrücken, dass Leute, die eine Blutverwandtschaft haben, haben Sachen gemeinsam, die andere nicht unbedingt so haben. Blutverwandtschaft kann man einfach nicht durchbrechen und plötzlich existiert das nicht mehr. Und das ist eigentlich, was das Blut aussagen will. Wenn Jesus uns an seinem Blutanteil haben gibt, er will damit sagen, mit euch habe ich eine Beziehung, was nichts durchbrechen kann. Ihr seid sowas wie Blutverwandte zu mir. Ihr gehört zu meiner Familie. Ich kann euch nie im Stich lassen und ihr werdet nie von mir weglaufen. Vielmehr, meine DNA geht jetzt in euch hinein, sodass ihr trägt meine DNA. Ihr trägt meinen Charakter in euch. Sachen, die bei mir waren, werden auf euch übertragen. Meine Heiligkeit wird auf euch übertragen. Meine Friede wird auf euch übertragen. Meine Freude wird auf euch übertragen. Alles, was in mir war, kommt zu euch. Weil wir dieselbe Familie sind, Blutverwandte sind. Und deswegen ist es so die große Nachricht des Evangeliums in Jesus, der dir sagt, wenn du an ihn glaubst, brauchst du keinen Tod mehr zu fürchten. Brauchst du nicht das Ende zu fürchten. Du weißt, egal was passiert, und wenn du irgendwann einschläfst, er wird dich aus den Toten rausnehmen. Denn Tod ist in ihm besiegt. Und er sagt dir, weil du Blutverwandter bist, wird er dich niemals im Stich lassen. Egal wie dunkel und wie tief es runtergeht, hey, niemand vergisst sein Blut, weil Blut ist dicker wie Wasser. Er wird immer bei dir sein und seinen Charakter auf dich übertragen. Aber hier ist der große Punkt bei Paulus. Stell dir mal vor, Amilka hat diese Beziehung zu Jesus. Willst du kurz aufstehen, Amilka? Dann hat er vom Leib Jesus gegessen und vom Blut getrunken. Und dann die Esther hat dasselbe gemacht. Willst du kurz aufstehen, Esther? Dann hat Esther eine Beziehung zu Jesus, so wie man erklärt hat. Das hat auch Max gemacht. Max, weißt du, willst du kurz aufstehen, dass wir sehen, Max hat sofort eine Beziehung zu Jesus. Und so, und das habe ich auch gemacht, zum Beispiel. Merkt ihr, was passiert? Weil wir alle Anteil an Jesus Leib und Blut haben, sind wir plötzlich alle eins auch. Wir sind eine und dieselbe Familie, weil wir alle die Beziehung zu dem einen haben. Und das ist, danke für das Aufstehen, ihr wart wunderbar. Aber das ist dann der Punkt, was Paulus betont. Er sagt, wenn das stimmt, diese Beziehung, und ihr lebt es nicht die ganze Zeit, dann ist euer Abendmahl und euer Verhalten ein Widerspruch. Es steht total im Widerspruch zu dem, was ihr bekennt. Wenn ihr sagt, wir kommen und wir nehmen es zu uns, aber diese gesellschaftlichen Grenzen nicht durchbrechen können, dann habt ihr ein Problem, Leute. Die Kraft dieses Evangeliums, und das ist der Unterschied zwischen, wir sind 82 Millionen, weil wir können 82 Millionen sein und nichts miteinander zu tun haben. Du musst mich nicht mal Hallo sagen, wenn du mich auf der Straße triffst. Und zwar bin ich Deutschland. Ne? Oder du auch. In der Gemeinde geht es nicht. Es ist unmöglich. Wenn wir das nehmen, dann ist alles andere zu durchbrechen. Wir werden eins, weil Jesus es tut. Und das ist eine Kraft, was es nur in diesem Leib geben kann. Weil das Abendmahl ein Wunder schafft, wenn wir es wirklich, wirklich zu uns nehmen. Und deswegen ist Paulus so entsetzt. Er ist so entsetzt, dass er dieser Gemeinde sagt, und wenn ihr weiter so macht, dass ihr das Abendmahl zu euch nehmt und es nicht ehrt, dann wird es Konsequenzen haben. Wenn wir das Mahl des Herrn nehmen und nicht ehren, dann hat es Konsequenzen. Und das ist, was er die ganze Zeit hier erzählt, ab Vers 27. Er sagt, wer daher auf unwürdige Weise das Brot des Herrn isst und von seinem Becher trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Nun, für viele Christen ist dieses Vers ein großes, wie nennt man das, Gewissenkonflikt. Es ist ein der Versen, meiner Meinung nach, in der Bibel, die für die größten schlaflose Nächte sorgt, wenn bestimmten Christen wissen, oh, es gibt Sonntagabendmahl, weil dann versuchen sie zu prüfen. Und viele Christen würden nicht kommen, weil sie denken, sie sind unwürdig, das Abendmahl zu sich zu nehmen. Sie sind nicht rein genug, um zum Mahl des Herrn zu kommen. Und das ist ein guter Beispiel, wie man nicht mit einer Aussage in der Bibel umgehen soll, sondern wo es wichtig ist, immer, wenn man irgendeine Aussage in der Bibel hat, zu verstehen, wie hat er das tatsächlich hier gemeint zu den Leuten hier. Denn wie ihr seht, es geht eigentlich nicht in erster Linie um dein Leben. Es geht um Spaltungen. Es geht darum, dass Leute zusammenkommen zum Mahl des Herrn, aber diese gesellschaftlichen Grenzen nicht durchbrechen wollen. Und er sagt, wenn wir das machen, dann nehmen wir das Mahl des Herrn auf unwürdige Art und Weise. Da sagt er eigentlich viel stärker in Vers 29. Er sagt, denn wenn ihr esst und trinkt, ohne Rücksicht darauf, dass ihr es mit dem Leib des Herrn zu tun habt, zieht ihr euch das Essen und euer Trinken Gottes Strafgericht zu. Mit Leib hier meint eigentlich Jesus Gemeinde, Paulus Gemeinde. Er sagt, wenn ich das Mahl, Abendmahl nehme und verstehe nicht, dass es eine Bedeutung hat in Bezug auf Gemeinde, in Bezug auf den anderen neben mir, und ich nehme das nicht wahr, dann stehe ich die ganze Zeit im Konflikt dazu. Und ich nehme das mir irgendwie nicht zum richtigen Sache. Und er sagt, es hat Konsequenzen. Er nennt einige Konsequenzen, die Leute in Korinth gehabt haben. Er sagt, einige waren unter euch krank, das hat damit zusammen zu tun. Und. Das bedeutet nicht, Leute, dass wenn ich das mache, dass alle in der Gemeinde dann morgen krank werden. Das will er nicht so meinen. Das ist eine Situation, die er so genannt hat. Und er hat erkannt, dass irgendwie die Krankheit in Korinth damit zusammenhängen. Aber es bedeutet nicht, dass es jedes Mal dieselbe Konsequenzen haben wird. Aber eine zu bestimmten Konsequenzen führt es. Und das ist eigentlich logisch, ne? Weil wenn wir hier kommen und proklamieren diese ganzen Sachen über Jesus und schaffen es nicht miteinander, dann es ist, als würden wir einfach Kino spielen. Das bedeutet eigentlich, es gibt keine Kraft unter uns. Eigentlich kann man dann nicht erwarten, dass Gott unter uns etwas tut, weil es ist nicht viel anders, als was andere machen würden. Eigentlich kann man nicht erwarten, dass es Leben in dieser Gemeinde gibt, weil es ist dasselbe, wie man hier woanders hat. Steht hier, wenn wir das nicht in uns haben, dann geht was aus unserem geistlichen Leben als Gemeinde kaputt. Verloren. Deswegen will ich mit diesem letzten Punkt enden, weil das nicht für uns alle schwierig ist, auf Leute zu gehen, Leute zu umarmen, die anders sind als wir, dann wollen wir uns am Ende daran erinnern, dass das Abendmahl, das Mahl des Herrn, ist auch das Heilmittel. Die unter euch, die kirchlich groß geworden sind, wissen, was man ein Sakrament nennt. Die, die nicht groß geworden sind, wissen vielleicht nicht, was ein Sakrament ist. Das Sakrament ist sowas wie ein Heilmittel. Und das Abendmahl oder Taufe stehen in der christlichen Glauben als sogenannten Sakramenten. Das heißt, Heilmittel, die von Gott bestimmt worden sind, um bestimmte Probleme zu lösen in unserem Leben. Und du musst dir das also richtig vorstellen, wenn ich bestimmte Infektionen habe und mein Körper es nicht bekämpfen kann, dann kommt das Heilmittel Antibiotikum. Und wenn ich das Antibiotikum in mir nehme, dann macht das Antibiotikum den Job. Also wenn ich mich neu hole oder so. Aber das wirkt in mir. Und die Wirkung macht mich heil von dem Medikament. Und das ist dasselbe mit dem Sakrament. Das Abendmahl, wenn wir es nehmen, wie es sein sollte, weil wir sagen, wir wollen hier gesellschaftlichen Grenzen durchbrechen. Wir wollen ein Ort sein, wo Reich, Arm zusammen eins sind in Gott. Wir wollen ein Ort sein, wo die Herkunft, die Hautfarbe keinen Unterschied mehr machen. Aber das schaffen wir nicht. Dann ist es ein Heilmittel. Dann komme ich und ich nehme es zu mir mit dem Glauben und dem Gebet, dass es in mir das schafft, was ich nicht schaffen kann. Dass es in mir die Liebe zu dem Chef schafft, den ich nicht haben kann. Dass es zu mir die Liebe zu den Volksgruppen schafft, den ich nicht so gut leiden kann, weil wir eine schwierige Vergangenheit haben. Dass es in mir die Liebe zu den Generationen schafft, mit dem ich nur etwas Negatives verbinde. Es ist das Heilmittel. Und es bedeutet, das ist der Grund, wieso wir das vermehrt in unsere sogenannte Hauskirchen in Kirche am Staat feiern, weil wir sagen, in diese kleinen Gruppen, da kommen so unterschiedliche Leute auf engeren Raum. Weißt du, es ist einfacher, mit Leuten klarzukommen, solange der Raum groß ist, weil man muss doch nicht unbedingt die ganze Zeit miteinander reden. Und dann, man sieht sich auch nicht immer und man ist nicht immer aufeinander, miteinander. Wenn wir alle im selben Wohnzimmer sind die ganze Zeit und es wird erzählt und ich weiß, wer du bist und Wochen für Wochen kommst du und ich merke, wir sind so anders und so anders und so anders, dann brauche ich Heilmittel. Und deswegen feiern wir das dort. Und deswegen sagen wir, wir wollen bewusst diese kleinen Gruppen geografisch bei uns in die Gemeinde einordnen. Weil wenn es nur darum geht, in einer Gruppe mit Leuten zu sein, die ich gern habe, dann kann ich das machen. Aber wenn ich das Abendmahl feiere, eigentlich stehe ich in Widerspruch zu dem, was ich da proklamiere. Wenn ich in meiner Nachbarschaft bleibe, und das ist die Erfahrung aus meiner Nachbarschaft, da gibt es die Leute, da gibt es bestimmte Leute, die sind nicht schlimm, die sind nur anders. Die sind wirklich anders. Ein meiner Lieblingsnachbarn wollte mich jetzt zusammen abstimmen gegen das, wie nennt man, diese Zuchtverein, wo Vögel und so sind, dagegen abzustimmen, weil die Hühner rauben ihm den Schlaf. Und er wollte eine Petition machen und ich musste mit unterschreiben und wir sollten Tohuwabohu bei diesem Zuchtverein machen, damit es geht. Das Problem ist, unser Gebäude ist vor einem Jahr gebaut worden und das Hühnerzuchtverein gibt schon die ganze Zeit. Wir sind gekommen, um die Hühner zu stören. Es ist nicht andersrum. Und ich meinte zu dem Freund, weißt du, eigentlich mein Sohn, der liebt auch ein bisschen diese Hühner und sowas und die stören nicht so sehr meinen Schlaf oder wie. Und er hat mir Krieg erklärt. Weil ich diese Petition gegen den Hühnerzuchtverein nicht unterschreiben wollte. Ich würde mir nicht diese Nachbarn in meiner Hauskirche aussuchen. Gar nicht. Weil wir Hühnerprobleme haben. Aber verstehst du, wenn wir da zusammenkommen und das haben, dann können wir uns unterschiedlich sein, wie die Hühner sind. Wir müssen das durchbrechen. CDU-Welle und linke Welle, hier sollen es schaffen zusammen. Kurden und Iraner, die müssen hier schaffen. Deutschen und Türken müssen hier schaffen. Weil hier ist es wirklich so, dass jeder seinen Platz hat. Und wenn du kommst, dann kannst du es haben. Und da will ich, dass du über diese Worte nachdenkst. Und dann werden wir das Abendmahl feiern. Vielleicht ist es jemand, der dir auffällt, was schwierig ist für dich. Dann weißt du, das ist genau, was Jesus sagte, wenn wir am Altar gehen und wir erinnern uns, es gibt jemanden, mit dem ich nicht klarkomme, dann will ich Versöhnung mit dieser Person schaffen. Wenn es das gibt, dann willst du zum Abendmahl kommen gleich, um das Heilmittel zu bekommen. Aber denk darüber nach und ich bin in 2 Minuten wieder da.